Neuen Testaments, an dem ein großer Teil der namhaften deutschsprachigen evangelikalen Neutestamentler mitgewirkt hat. Als ich es durcharbeitete, wurde mir schmerzlich bewusst, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Autoren Literarkritik oder Quellenkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte als das Fundament hinstellen. Diese sogenannten Methoden, die von der historisch-kritischen Theologie zur Grundlage der Exegese gemacht wurden, lehrt man Studenten, die sich unter großen Opfern für eine bibeltreue Ausbildungsstätte entschieden haben. Es ist nicht von Belang, dass man dabei Abstriche macht und sich bemüht, Extreme zu vermeiden. Das falsche Fundament ist gelegt. Eigentlich hätte ich darauf gefasst sein sollen, denn das in seinem Wert schwer zu überschätzende Buch The Jesus Crisis von Thomas und Farnell hatte bereits 1998 auf dieses Problem bei den Evangelikalen in den USA hingewiesen. Es ist aber nicht so leicht, sich einzugestehen, dass abgesehen von den 7000, die dem Herrn bekannt sind, die evangelikale Theologie auf das falsche Fundament gebaut hat. Bei allen zugestandenen Unterschieden zur historisch-kritischen Theologie und aller Entschiedenheit, deren Extreme zu vermeiden, richtet sie sich auf deren Grundlagen ein, als ob es ihre eigenen sein könnten. Literarkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte werden für wissenschaftliche Methoden gehalten, auf die man nicht verzichten kann, auch wenn man entschieden ist, die Extreme in der Anwendung durch die historisch-kritische Theologie zu vermeiden. Man sieht nicht, dass es sich keineswegs um neutrale Methoden handelt, sondern um Arbeitsweisen, die auf Voraussetzungen beruhen, die in ausdrücklichem Widerspruch gesetzt sind zur Autorität der Bibel als Gottes inspirierten Wort. Wer sich auf diesen Boden stellt, wird in den Widerspruch hineingezogen, ob er es will oder nicht. Das geschieht auch dann, wenn es ihm nicht bewusst ist, weil er ausdrücklich die Inspiration der Bibel vertritt. Damit dieser Sachverhalt endlich unübersehbar deutlich wird, ist es nötig, die Voraussetzung der sogenannten Methoden in einem weiteren Aspekt zu erhellen, über das hinaus, was von Thomas und Farnell bereits geleistet worden ist. Geschichte als Evolution, die Voraussetzung der historisch-kritischen Theologie. Erstens, Gotthold Ephraim Lessing über den Erziehungsgedanken wird der Begriff der Entwicklung mit Geschichte verbunden. Über den Erziehungsgedanken wird der Begriff der Entwicklung mit Geschichte verbunden. Mit Recht hat man die Grundlagen der historisch-kritischen Theologie im Humanismus, der Aufklärungsphilosophie und Kant herausgestellt. Vernachlässigt wurde dagegen bei den Evangelikalen Gotthold Ephraim Lessing 1729 bis 1781. Gelegentlich wird er im Rahmen der Aufklärungsphilosophie erwähnt und der Einfluss, den er durch die Herausgabe der Reimarus-Fragmente auf spätere Theologen ausübte, bleibt ebenso unvergessen wie seine Initiierung des synoptischen Problems. Übersehen wird jedoch, dass Lessing durch seine Konzeption von Geschichte erst das Fundament gelegt hat, zwar nicht für die Bibelkritik, wohl aber für die historisch-kritische Theologie. Die Reimarus-Fragmente 1774 bis 1778 waren Pflichtlektüre für alle, die bei Bultmann studierten, und wahrscheinlich nicht nur für die, und werden ihren Einfluss auch noch auf die Schüler seiner Schüler ausgeübt haben. Nach meiner Erinnerung wurde der Glauben noch stärker erschüttert durch die in Lessings Schrift über den Beweis des Geistes und der Kraft enthaltene Aussage, dass zufällige Geschichtswahrheiten, zu denen der überwiegende Teil des Inhalts der Bibel gerechnet wurde, keine Bedeutung haben für ewige Vernunftwahrheiten. Die ewigen Vernunftwahrheiten wurden zwar stillschweigend durch einen angemessener erscheinenden Begriff ersetzt, aber der historische Inhalt der Bibel war fortan als belanglos für den Glauben diskreditiert. Das war, was durch Lessing fixiert wurde und was widerspruchslos von den Theologen übernommen wurde. Der historische Inhalt der Bibel war fortan als belanglos für den Glauben diskreditiert. Man hat sich über die Evangelikalen lustig gemacht, die merkwürdigerweise da so auf dem Historischen insistierten. Das weiß ich noch von meiner Studienzeit. Lessings Schrift Neue Hypothese über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtsschreiber betrachtet, 1778 verfasst, aber erst posthum 1784 veröffentlicht, wird in einer Einleitung zum Neuen Testament als Beginn der wirklich wissenschaftlichen Erforschung des synoptischen Problems gewertet. Nach Lessing schreiben die Evangelisten rein menschliche Geschichte ohne Bezug zu Gott. Gottes Offenbarung in der Geschichte wird ebenso geleuchtet wie die Inspiration der Heiligen Schrift. Das macht nach dem Urteil der historisch-kritischen Theologen den Beginn der wirklich wissenschaftlichen Erforschung aus. Also die Leugnung von Gottes Offenbarung in der Geschichte und der Inspiration der Heiligen Schrift. Die Bibel wird zu einem Buch, das von Menschen einer längst vergangenen Epoche nach Maßgabe ihrer begrenzten Fähigkeiten für ihre damaligen Adressaten verfasst wurde und das man deshalb nach Belieben kritisieren kann. Kein Wunder, wenn Lessing das Axiom aufstellt, dass die christliche Religion ohne die Bibel bestehen könne, bestanden sein würde und bestehen werde. Die entscheidende Grundlage für die historisch-kritische Theologie ist jedoch seine Geschichtsphilosophie, die Lessing 1780 veröffentlichte, die Erziehung des Menschengeschlechtes. Mit den Gedanken der Erziehung des Menschengeschlechtes wird zugleich die Vorstellung von seiner Entwicklung eingeführt. Erziehung gibt dem Menschen nichts, was er nicht aus sich selbst haben könnte, nur geschwinder und leichter. Die Vorstellung, dass die gegenwärtige Generation allen früheren weit überlegen ist, die heute Teil des allgemeinen Zeitgeistes ist und sich auf den rasanten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt stützen kann, wurde also in die Welt gesetzt, längst ehe es diesen Fortschritt gab. Und der Gedanke der Evolution wurde bereits von Lessing entwickelt, längst ehe Darwin ihm in seiner Entstehung der Arten eine allgemeinere Bedeutung gab. Im Satz zuvor, dem ersten Satz seiner Schrift, hatte Lessing behauptet, was die Erziehung bei dem einzelnen Menschen ist, ist die Offenbarung bei dem ganzen Menschengeschlecht. Im Unterschied zu anderen Aufklärungsphilosophen macht Lessing scheinbar fromm Gebrauch von dem Begriff der Offenbarung. In Wahrheit hat er den Begriff völlig umdefiniert und seiner ursprünglichen Bedeutung entleert. Offenbarung ist bei Lessing keine Selbstoffenbarung Gottes. Sie gibt dem Menschen nicht, was er nur durch Gottes Mitteilung empfangen kann, Vergleich Johannes 1,18. Sie gibt, so sagt Lessing, dem Menschengeschlechte nichts, worauf die menschliche Vernunft sich selbst überlassen auch kommen würde, sondern sie gab und gibt ihm die wichtigsten Dinge nur früher. Nach Lessings Definition wird durch Offenbarung keine Gottesbeziehung begründet. Sie ist zwar von Vorteil, aber verzichtbar. Sie ist begrenzt, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch dadurch, dass der Erziehungsprozess durch die Offenbarung ebenso wie der natürliche als ein vorübergehender angesehen wird. Das heißt, die Offenbarung hat lediglich die Funktion, in einem vorübergehenden Erziehungsprozess des Menschengeschlechtes. Sie ist darin nützlich, aber sie ist auch verzichtbar, da in seiner Entwicklung das Menschengeschlecht sich diese Dinge ohnehin auch von sich selber aneignen könnte. Nur eben würde das ein wenig länger dauern. Der Erziehungsprozess erfolgt in Stufen. Das Alte Testament wird als das erste Elementarbuch für Kinder gewertet. Das ist wichtig, diese Einordnung. Ein besserer Pädagog muss kommen, sagt Lessing, und dem Kinde das erschöpfte Elementarbuch aus den Händen reißen, Christus kam. Nach Lessing ist schon aus der Erfahrung klar, dass die neutestamentlichen Schriften das zweite bessere Elementarbuch für das Menschengeschlecht abgegeben haben und noch abgeben. Aber nicht nur das Alte Testament ist überholt wie eine Schulfibel, die man nicht mehr braucht, wenn man die Lektionen darin gelernt hat. Dem Neuen Testament soll es nicht besser gehen, da es nach Lessing in das Knabenalter des Menschengeschlechtes gehört. Denn die höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit wird kommen, die Zeit der Vollendung, die Zeit des neuen, ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbüchern des Neuen Bundes versprochen wird. Ein Mensch, Gottes Geschöpf, erhalten durch seine Gnade und Barmherzigkeit, maß sich an, Gottes Offenbarung des Alten und Neuen Bundes für überholt und erledigt zu erklären. Er schämt sich nicht einmal, zu seiner Rechtfertigung die Lüge zu bemühen, dass er damit der Verheißung des Neuen Bundes entspricht. Lessings kleine, fast vergessene Schrift entfaltet ihre Wirkung bis in unsere Gegenwart. Viel stärker als die Ausgrenzung der Bibel in einen Bereich der Frömmigkeit jenseits des Denkens, die allgemein in der Aufklärungsphilosophie geschah, wir sprachen gestern davon, wirkte Lessings Platzanweisung für die Heilige Schrift als das Werk einer vergangenen Epoche, dem zwar eine für jene nicht unerheblichen Wert zuerkennt, dass er aber zugleich als geschichtlich überholt erklärt. Das ist das Entscheidende. Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes wird von Lessing für geschichtlich überholt erklärt. Wer heute behauptet, die Bibel sei nur ein antikes Buch und habe für den modernen Menschen keine Bedeutung, der ist von Lessing beeinflusst, auch wenn er nicht einmal seinen Namen kennt. Das Überlegenheitsgefühl der Aufklärung, das fragwürdige Bewusstsein, nunmehr endlich zum vollen Gebrauch der menschlichen Vernunft gelangt zu sein, das sich später bei Kant formulierte in der Aufforderung, herauszugehen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, bemächtigte sich bei Lessing der Geschichte. Während die allgemeine Geschichtswissenschaft es längst hinter sich gelassen hat, beherrscht es bis heute die historisch-kritische Theologie. Zweitens, der Geschichtsbegriff der Aufklärung dringt ein in die Theologie. Das aufklärerische Geschichtsverständnis, nachdem die gegenwärtige Generation als Fortgeschrittene den früheren überlegen ist, dokumentierte sich in der Theologie meines Wissens zuerst bei Johann Jakob Griesbach 1745 bis 1812. In dem Bewusstsein, mit Lessing im Geiste echt historischer Betrachtung einig zu sein, stellte Griesbach seine Benutzungshypothese auf. Ich zitiere: Während die Tradition in Bezug auf die Verfasser der Evangelien allen modernen Hypothesen vorzuziehen sei, sollen alle darüber hinausgehenden Nachrichten des kirchlichen Altertums von der Entstehung der Evangelien wertlose Fabeleien sein. Diese Behauptung, mit der Griesbach seine Hypothese davor geschützt hat, im klaren Licht der altkirchlichen Überlieferungen beurteilt zu werden, wurde zu einem der Axiome der historisch-kritischen Theologie. Als ich im Proseminar war, mussten wir dann die altkirchlichen Zeugnisse über die Evangelien lesen und dann wurde uns gesagt, das könnten wir jetzt wieder vergessen, denn das sei nicht mehr wert als Märchen. Und damals war man ja nun immerhin noch erheblich näher bei den Ereignissen und konnte darüber mehr sagen, als irgendeiner jetzt aus seiner aus seinem eigenen Kopf zusammenreimen kann. In der Regel wird dem Studenten bereits im ersten Semester mitgeteilt, dass die Informationen über die Geschichte des Urchristentums, die wir der alten Kirche verdanken, wertlos seien, dass er diese altkirchlichen Traditionen nicht zu berücksichtigen brauche. Lediglich in solchen Fällen, in denen sich das, was darin verlautbart wurde, mehr oder weniger mit historisch-kritischen Positionen deckt, wird es ungeprüft angenommen. Selbst dann, wenn es von einem Theologen stammt, den die Kirche verurteilt hat, von einem Heretiker oder gar von einem Feind des christlichen Glaubens. In der Debatte um das synoptische Problem, die bis 1863 in lebhaftem Wechselspiel unterschiedliche Hypothesen literarischer Abhängigkeit hervorgebracht hat, ging es ursprünglich nicht um eine literarkritische, sondern um eine historische Frage. Das ist heute selbst bei den historisch-kritischen Theologen weithin in Vergessenheit geraten und den Evangelikalen zumeist nicht bekannt. Da die führenden Köpfe der Theologen die Grundideen der Aufklärungsphilosophie in sich aufgenommen hatten und besonders Spinoza von ihnen respektiert wurde wie ein Kirchenvater, war ihnen alles Transzendente in den Evangelien, das von einem Eingreifen Gottes in die Geschichte redete, suspekt geworden. Sie waren nicht mehr bereit, die Evangelien zu respektieren als Schriften, die von Augenzeugen verfasst waren oder direkt von Augenzeugen erhaltene Mitteilungen enthielten. Man begann, die Evangelien zu hinterfragen. Es wurde zunächst die Frage nach dem ältesten Evangelium gestellt. Dasjenige, welches die wenigsten supranaturalen Bestandteile enthielt, hatte unter kritischen Theologen die besten Aussichten, als solches anerkannt zu werden. Diesem Trend entsprechend setzte sich am Ende die sogenannte Markus-Priorität durch. Entscheidend ist aber nicht, dass man gegen die Berichte der alten Kirche Markus anstelle von Matthäus für das älteste Evangelium erklärte. Entscheidend ist, dass durch die Einführung der sogenannten Literarkritik der Blick auf die Geschichte verstellt wurde. Das ist nicht der Methode der Literarkritik anzulasten, sondern ihrer Anwendung, wo sie nicht am Platze ist. Die Evangelien berichten nach eigener Aussage und nach dem Zeugnis der alten Kirche, was Jesus gesagt und getan hat. Ihre Berichte sind von Augenzeugen verfasst oder gehen direkt auf Augenzeugen zurück. Sie sind nicht Literatur, sondern Geschichte. Das ist das Wichtigste. Das sollen wir wirklich uns klar machen. Die Evangelien sind nicht Literatur, sondern Geschichtsbericht. Deshalb sind die Kriterien der Literarkritik nicht auf sie anwendbar. Die Anwendung der Literarkritik auf die synoptischen Evangelien verleugnet die Augenzeugen und entfernt die Evangelien von der Geschichte. Sie wurde vollzogen, weil das aufklärerische Geschichtsverständnis aufgrund seines antisupranaturalen Vorurteils den Inhalt der Evangelien nicht als Geschichte gelten ließ. Möge doch jeder evangelikale Theologe begreifen, mit der Anwendung der Literarkritik auf die synoptischen Evangelien hat man keinen Beitrag zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung geleistet. Man hat sich stattdessen entschieden, einem Vorurteil Rechnung zu tragen, das den Zugang zu den Evangelien verstellt. Das ist so wichtig, dass ich es wiederholen möchte. Mit der Anwendung der Literarkritik auf die synoptischen Evangelien hat man keinen Beitrag zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung geleistet. Man hat sich stattdessen entschieden, einem Vorurteil Rechnung zu tragen, das den Zugang zu den Evangelien verstellt. Das aufklärerische Geschichtsverständnis wirkte sich in der Debatte um das synoptische Problem auch darin aus, dass jeder der Theologen, der eine Hypothese zur Lösung dieses angeblichen Problems aufstellte, in eins damit einen Entwurf der Geschichte des Urchristentums geliefert hat. Nachdem man die vorhandenen Geschichtsquellen als wertlos deklariert hatte, unterstellte man nach eigenem Gutdünken dem Verlauf dieser Geschichte, anstatt sie zu erforschen. 1847 bemühte sich Ferdinand Christian Bauer, 1792 bis 1860, der Willkür und damit dem Wechselspiel der unterschiedlichen Hypothesen zu den synoptischen Evangelien ein Ende zu setzen. Er bediente sich dazu aber eines philosophischen Systems und konstruierte, nicht weniger eigenmächtig, die Geschichte nach dem Dreischritt der hegelischen Dialektik als die Abfolge von These, Antithese und Synthese. Das romantische Konzept der Volksdichtung als Wurzelgrund der Formgeschichte. Achim von Armin, 1781 bis 1831, und Clemens Brentano, 1778 bis 1842, sammelten deutsche Volkslieder, die sie nicht aus schon vorhandenen Liederbüchern, sondern unmittelbar aus der Volksüberlieferung schöpften, und gaben sie von 1805 bis 1808 unter dem Titel des Knaben Wunderhorn heraus. Die Brüder Jakob Grimm, 1785 bis 1863, und Wilhelm Grimm, 1786 bis 1859, angeregt durch Achim von Arnim, veröffentlichten 1812 den ersten und 1815 den zweiten Band der Kinder- und Hausmärchen, die ihre endgültige Fassung allerdings erst nach 1819 in der sprachlichen Bearbeitung durch Wilhelm Grimm erhielten. 1816 und 1818 gaben sie die deutschen Sagen heraus. Besonders Jakob Grimm entwickelte die Theorie in Bezug auf dieses von den Romantikern herausgegebene Sammelgut. Das Volkslied, das Volksepos, geht aus der stillen Kraft des Ganzen leise hervor. Den Anteil des Einzelnen ist er geneigt, möglichst gering anzuschlagen. Diese Theorie der kreativen Gemeinschaft ist fragwürdig und nie bewiesen. Geistiges Schaffen ist Sache des Einzelnen, mag er noch so sehr mit seinem Denken und mit seiner Sprache in einer Gemeinschaft verwurzelt sein. Die Frage ist nur, ob die Gemeinschaft dem Verfasser Aufmerksamkeit schenkt oder ob sie sich lediglich das Verfasste zu eigen macht. Ursprünglich waren in den verschiedenen Regionen durch mündliche Überlieferung unterschiedliche Lieder und Märchen verbreitet. Erst in dem Maße, wie sie durch den Druck der Sammelwerke Verbreitung fanden, konnten sie zu dem Allgemeingut werden, das der Begriff Volkslied, Volksmärchen voraussetzt. In dem Umfang waren sie es zuvor nie gewesen. Durch die Kultur des Bürgerhauses wurden sie als Bildungsgut gepflegt und auch die Schulen nahmen sich ihrer an. Volkslieder und Volksmärchen waren also nicht vom Ursprung her das allgemeine, unveräußerliche Volksgut, sondern sie sind es erst im 19. Jahrhundert geworden. Sie wurden es zunächst auch nicht für das gesamte Volk, sondern für jene Schichten, die nicht gezwungen waren, alle wachen Stunden des Tages für die Beschaffung des zum Überleben Notwendigen zu nutzen. Man lese mal so ein altes Buch wie Friede Sienchens Lebenslauf, dann sieht man, wie das Leben der einfachen Leute aussah. Da war für sowas wie Märchenbücher und Liederbücher überhaupt kein Platz. Die Vorstellung vom kreativen Volk ist nicht nur auf dem Hintergrund der Geniekultur zu verstehen, die mit dem Sturm und ist nur auf dem Hintergrund der Geniekultur zu verstehen, die mit dem Sturm und Drang begonnen hatte. Die Person des Künstlers, sein Werden und die Art seines Schaffens wurde in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb konnte man sich nicht vorstellen, dass in vergangenen Epochen die Künstler in Vergessenheit gerieten, während ihr Werk lebendig blieb. Das kreative Volk hat es nie gegeben, doch die Vorstellung hat sich gehalten. Sie wurde die Grundlage für die Annahme der produktiven Gemeinde in der Formgeschichte, die nach ihren Bedürfnissen Legenden, Geschichtserzählungen, Wundergeschichten, Lorien und Apophthegmata schuf. Aus der gleichen Quelle übernahm die Formgeschichte die Idee, dass anfänglich einzelne Überlieferungsstücke weitergegeben und erst später gesammelt wurden. Die Gegebenheiten der Märchenforschung der Gebrüder Grimm und der Volksliedsammlung von Arnim und Brentano wurden blindlings auf die Evangelien übertragen. Der Unterschied zwischen den Evangelien und den Sammlungen des Volksguts wurde nicht beachtet. Die Evangelien liegen als Ganze vor. Einzeltraditionen sind nicht nachweisbar. Die Märchensammlungen wurden erst aus Einzelüberlieferungen und gelegentlich aus dem Repertoire einzelner Erzählerinnen zusammengestellt. Das Dogma der Formgeschichte, dass am Anfang die isolierten Einzeltraditionen gestanden haben, hat an den Evangelien keinen Anhalt. Es kam dadurch zustande, dass Unvereinbares einander zugeordnet wurde. Wie das geschehen konnte, werden wir besser verstehen, nachdem wir uns mit Hegel befasst haben. Auch die Definition von Märchen und Sage durch die Gebrüder Grimm hat auf die Formgeschichte eingewirkt. Wilhelm Grimm definierte das Märchen als zeitlos und ortlos. Das ist zutreffend, berechtigt aber nicht dazu, wie es in der Folgezeit geschah, das Merkmal zeitlos, ortlos, unreflektiert als Kennzeichen des Unhistorischen in Anspruch zu nehmen. Das Zeitlos-Ortlose ist ebenso Kennzeichen einer Kultur, in der eine ortsfeste Bevölkerung keiner geordneten überregionalen Administration unterworfen ist, sei es, dass es sie noch nicht gibt, sei es, dass sie erst in groben Zügen entwickelt ist oder dass sie abgelegene Gegenden noch nicht erreicht hat. Nach 1945 konnte man älteren deutschen Flüchtlingen begegnen, die aus Gebieten jenseits der deutschen Reichsgrenzen im Osten stammten und nicht in der Lage waren, ihr Geburtsjahr in Jahreszahlen anzugeben. Sie nannten es zum Beispiel das Jahr, in dem der kalte Winter war, oder das Jahr, bevor der große Regen fiel. Für die ortsfeste Bevölkerung hatte das zur Identifizierung völlig ausgereicht. Man wusste, wann das gewesen war. Als Karl Ludwig Schmidt 1891 bis 1956 in seinem Buch Der Rahmen der Geschichte Jesu 1919 gezeigt hatte, dass die sogenannten Ein- oder Überleitungsverse in den Evangelien keine exakten Orts- und Zeitangaben enthielten, wurde unberechtigterweise daraus der Schluss gezogen, dass sie unhistorisch sind. Nicht? Weil man gleichsetzte, wo es zeitlos ortlos ist, da hat man es nicht mit Geschichte zu tun, sondern mit Märchen, nicht? Hier sind keine exakten Ortsangaben, da heißt es, und er ging in die Synagoge und er ging an den Strand und er ging auf den Berg und so weiter. Und man so, ja, zeitlos, ortlos. Also, bitteschön, nicht historisch, aber das ist ein Fehlschluss. Ich habe das noch ganz praktisch erlebt in Indonesien, wo ich den Namen des Berges erfahren wollte, der da so von jeder Ecke des Ortes zu sehen war. Und die Antwort lautete von verschiedenen Personen Berg. Also man nannte das indonesische Wort für Berg. Ja, die Holländer hatten dem Namen gegeben. Aber für die Leute am Ort war das eben der Berg. Und der war ganz klar definiert durch den Ort, in dem sie lebten. Und weitere Bedürfnisse zur Definierung hatten sie gar nicht. Im Unterschied zum Märchen haftet nach Wilhelm Grimm die Sage an bestimmten Orten oder historischen Personen. Jakob Grimm unterscheidet in der Sage ein faktisches und ein nicht faktisches Element. Das Letztere nennt er mythisch. Welchen Einfluss das auf die historisch-kritische Theologie im Allgemeinen und auf die Formgeschichte im Besonderen gehabt hat, liegt auf der Hand. Man versteht nun besser, warum Bultmann auch den sogenannten Geschichtserzählungen nicht mehr historischen Wert beigemessen hat, als in Anekdoten haben. Und wo die Behauptung des mythischen Charakters der Evangelien hergekommen ist. Man mag die Berechtigung der Grimmschen Definition in Frage stellen oder auch nicht. Klar ist jedoch, dass es nicht gerechtfertigt war, sie auf die Berichte der Evangelien zu übertragen. Das war nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit, sondern die Einbürgerung eines Vorurteils. Es ist hohe Zeit, dieses Vorurteil zu revidieren. An der Formgeschichte als Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit festzuhalten, ist nicht zu verantworten. Und dann gibt's noch evangelikale Theologen, die sagen, ja, aber wir brauchen doch die Formgeschichte, um zu wissen, wie die Evangelien entstanden sind. Jakob Grimm war geneigt, alle Volksüberlieferungen als eine unterste geologische Schicht zu betrachten, welche durch alle Jahrhunderte hin verhältnismäßig treu bewahrt sei. Diese Einordnung findet sich gleichfalls in Hegels Phänomenologie des Geistes und ist auch in die Formgeschichte eingegangen. Wenn die skandinavische Schule es sich angelegen sein lässt, die Treue in der Überlieferung zu betonen, dann geht auch sie von der falschen Voraussetzung aus, dass die Evangelien aus Einzeltraditionen entstanden sind. Wilhelm Grimm entwickelte die Vorstellung, dass die Erzähler in der Märchenüberlieferung aus eigenem hinzugetan haben. Die Formgeschichte nahm diese Vorstellung auf, bemühte sich aber, die Unterschiede der Fassungen nicht auf die Eigenmächtigkeit des Tradenten zurückzuführen, sondern auf Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte der synoptischen Tradition. Wilhelm Grimm nahm sich das Recht heraus, den sehr unterschiedlichen Märchen ein gemeinsames Gepräge zu geben. Wenn Sie sich an Ihre Märchenbücher erinnern, da gibt es ja wirklich ganz große Gemeinsamkeiten in der im Tonfall und in der Art der einzelnen Märchen. Das haben die nicht ursprünglich gehabt, sondern ist der erzählerische Stempel, den Wilhelm Grimm ihnen aufgeprägt hat. Er sagte, warum soll aber bei volkstümlichen Prosaerzählungen, die jedem gehören, der gebetete Erzähler auf ein Recht verzichten, dass er dem zufälligen letzten ungebeteten Erzähler seiner Quelle notwendig einräumen muss, weil er ihn nicht kontrollieren kann? Dementsprechend hat man in der Literarkritik mit der redaktionellen Bearbeitung der Vorlagen in den Evangelien gerechnet. Wie Wilhelm Grimm die Märchen den Interessen der kindlichen Leser entsprechend gestaltete, schrieb man den Verfassern der Evangelien zu, dass sie mit der Gestalt, die sie der synoptischen Tradition gegeben haben, den jeweiligen Bedürfnissen ihrer Gemeinde entsprochen haben. Ein Gedanke, der in der Redaktionsgeschichte entwickelt wurde. Der Umgang mit den Evangelien entsprach also nicht dem, was man durch ihre Erforschung und durch die Berücksichtigung der Nachrichten aus der alten Kirche wissen konnte, sondern einem Vorurteil, das man an ungeeignetem Vergleichsmaterial gewonnen hatte. Also, dass da ursprünglich Einzelstücke waren, dass die Einzelstücke im Laufe ihrer Überlieferung verändert wurden, dass auch nachdem sie zusammengefügt waren, sie einer Veränderung unterlagen, dass diese Veränderungen nach bestimmten Tendenzen geschahen. Das hat man alles übernommen aus der Märchentheorie der Gebrüder Grimm. Also die Formgeschichte verdankt ein weiteres Element dem Bruder Jakob Grimm. Er fasste die altdeutsche Poesie als die Geschichte der Sage und meinte, es liege weniger daran zu wissen, in welcher Sprache oder Form etwa ein Gedicht nachgebetet sei oder welchen Urheber es gehabt habe, sofern dies nicht dazu beitrage, über Alter und Gestalt der Sage selbst Aufschlüsse zu verschaffen. Vielmehr darauf komme es an, die Ursprünglichkeit der Sage oder ihre Veränderung samt dem Verhältnis zum Ursprung klar zu werden. Man vergleiche damit Bultmanns Definition der Formgeschichte. Mit M. Dibelius bin ich ganz darin einig, dass die formgeschichtliche Arbeit weder in einem ästhetischen Betrachten noch in einem deskribierenden und klassifizierenden Verfahren besteht. Also nicht darin, dass man die einzelnen Stücke der Überlieferung nach ästhetischen oder anderen Merkmalen lediglich beschreibt und in bestimmte Gattungen einordnet. Vielmehr ist es die Aufgabe, Entstehung und Geschichte dieser Einzelstücke zu rekonstruieren, somit die Geschichte der vorliterarischen Überlieferung aufzuhellen. Geistesgeschichte als Evolution. Der Geschichtsbegriff der Aufklärung wird ausgeführt im Idealismus. Erstens, Hegels Phänomenologie des Geistes. Lessings Idee der Geschichte als Entwicklung des Menschengeschlechtes wurde aufgenommen von Johann Gottfried Herder, 1744 bis 1803, der in den Jahren 1784 bis 1803 seine Gedanken zur Philosophie der Geschichte der Menschheit verfasste. Sie wurde zur Vollendung gebracht durch den Philosophen des deutschen Idealismus, Georg Wilhelm Hegel, 1770 bis 1831, in seiner 1807 veröffentlichten Phänomenologie des Geistes, in der er nicht nur wie Lessing die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes, sondern die gesamte sprachliche Hinterlassenschaft der Menschheit in ihre Entwicklung einbezogen hat. Für Hegel ist die Geschichte, einschließlich der Geistesgeschichte, die Geschichte des absoluten Geistes, die dialektische Vermittlung Gottes mit sich selber. Gott gilt nicht mehr als Lenker der Geschichte, sondern ist selber der Geschichte unterworfen. Die Offenbarung ist nicht mehr der den Heiligen ein für allemal überlieferte Glaube, Judas 3, sondern das jeweilige Endergebnis des geistesgeschichtlichen Entwicklungsprozesses. Unter Missbrauch von Formenvokabular hat der Theologe und Selbstdenker die Leugnung Gottes als Schöpfers, Erhalters, Regierers und Offenbarers und Erlösers ins Werk gesetzt. Übrig bleibt die fromme Chiffre, die es nicht mehr erlaubt, Gott und die Welt zu unterscheiden und für die Kinder in der Märchenphase der liebe Gott. Der undefinierbare Gott der Fortschrittsideologie wird sehr schnell entbehrlich, denn diese Ideologie bedarf seiner nicht. Den Philosophen Hegel könnte man vergessen und der würde kaum noch eine Rolle spielen, hätte die historisch-kritische Theologie nicht seinen Geschichtsbegriff als grundlegendes Element in die sogenannte wissenschaftliche Arbeit aller ihrer Disziplinen aufgenommen. Sie wird nicht bestimmt durch den Rückbezug auf die ein für allemal geschehene Offenbarung, sondern durch die Ausrichtung auf den jeweils modernen Menschen, wie er sich in seinen neuesten Kulturbestrebungen und Geisteserzeugnissen, aber auch in seinem technischen Fortschritt offenbart. Dieser systemimmanente Fortschrittsglaube macht jeden historisch-kritischen Theologen zum Hegelianer, selbst dann, wenn er Hegel ausdrücklich bekämpft, wie Bultmann es tat. Wir Evangelikalen sollten uns deshalb prüfen, ob wir uns nicht an diesem Fortschrittsglauben infiziert haben, wenn wir zum Beispiel meinen, wir könnten nicht zurückgehen hinter den Gebrauch von Quellenkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte, wenngleich wir selbstverständlich die Extreme zu vermeiden haben. Vergessen ist Hegels Idee, dass Geschichte die dialektische Vermittlung Gottes mit sich selber ist. Seine Vorstellung, dass sich der Fortschritt in der Geschichte der Menschheit in dem Dreischritt aus These, Antithese und Synthese vollzieht, spielt nur noch im Marxismus und den von ihm beeinflussten Theologien eine Rolle. Der Gedanke Hegels, dass die Geistesgeschichte die Entwicklung der Menschheit widerspiegelt, hat sich dagegen bis heute gehalten. Er ist zum Bestandteil des allgemeinen Zeitgeistes geworden und wirkt sich besonders aus in der historisch-kritischen Theologie. Die Bibel wird eingegrenzt als antike Schrift, die wie andere antike Schriften von den Voraussetzungen ihres Zeitalters her verstanden werden muss. Als Schrift des Altertums wird sie der Kindheit der Menschheit zugeordnet, für die Märchen, Mythen und Sagen angemessen sind. Sie gehört in das Zeitalter des Mythos, während der Theologe, der sie interpretiert, sich selber dem Zeitalter des Logos zurechnet. Er ist deshalb in der Lage, sie kritisch zu beurteilen, um damit besser zu verstehen als der naive Leser, der sie wortwörtlich nimmt. Dieser Grundsatz der Entmythologisierung geht auf Hegel zurück. Nachdem derjenige, der in der Lage ist, einen Bibelabschnitt in seinen geistesgeschichtlichen Zusammenhang einzuordnen, von den positiven Aussagen zum tieferen geistlichen Verständnis durchdringt und befähigt ist, ihn so zu interpretieren, dass er dem Verstande einleuchtet. Die Unterscheidung zwischen Gesagtem und Gemeinten, durch die der historisch-kritische Theologe die Bibel besser versteht als der naive Pietist, ist schon bei Hegel angelegt. Kann jemand, der den aufklärerisch-idealistischen Geschichtsbegriff übernimmt, Geschichte sei die David Friedrich Strauss, 1808 bis 1874, einer der Schüler Hegels, folgte seinem Lehrer auch darin, dass er 1835-36 ein Leben Jesu schrieb. Hier wurde der Grund gelegt für die historisch-kritische Theologie, wenngleich sie stets bemüht war, sich ausdrücklich von Strauss zu distanzieren. In dieser kritischen Betrachtung des Lebens Jesu wandte er Hegels Philosophie auf die kritische Analyse der Evangelien an und schuf den Begriff des Mythos, in dem dieser definiert wurde als eine Idee, die sich in eine Form von Geschichte kleidet. Dieser Mythosbegriff wurde in das Konzept der Entmythologisierung übernommen. Durch die Ablösung der Mythen von dem, was er noch für historisch hielt, gelangte Strauss zu dem historischen Jesus. Der menschgewordene Gott wurde geleugnet, übrig blieb eine verehrungswürdige Persönlichkeit. Der Absolutheitsanspruch wurde preisgegeben. Für Strauss war es eine elementare historische Erkenntnis, dass der Anfangspunkt einer Entwicklung nicht schon das Größte in der Reihe sein könne. Eine Erkenntnis ist das freilich nicht. Hier wurde lediglich das Dogma der aufklärerisch-idealistischen Geschichtsphilosophie etabliert, das fortan die historisch-kritische Theologie beherrscht hat. Wir wissen es besser, als man es damals schon wissen konnte. Das atmet jede Zeile, die von dieser Theologie geschrieben ist. Es wirkte sich besonders aus in der religionsgeschichtlichen Schule und wurde noch in Bultmanns Buch »Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen« augenfällig dokumentiert. Die kritische Analyse der Evangelien hatte zur Folge, dass man fortan nicht nur die Evangelien als Ganze auf ihre historische Glaubwürdigkeit untersuchte, sondern an jeden einzelnen Abschnitt der Evangelien die Echtheitsfrage stellte. Mit dieser Isolierung der sogenannten Einzeltraditionen war eine wesentliche Voraussetzung der Formgeschichte geschaffen. Es war keine Rede mehr von Augenzeugen, die glaubwürdig überliefert haben, was Jesus gesagt und getan hat. Was in den Evangelien geschrieben steht, wurde nicht länger als Gottes maßgebliche Offenbarung gesehen. Es wurde zum bloßen Material, anhand dessen sich jeder kritische Theologe sein eigenes Bild machte, um nach seinem Gutdünken ein Leben Jesu zu konstruieren. da jeder dieser Theologen selber festlegte, was als Grundlage für die Erfassung des Lebens Jesu anzusehen sei, spiegelte sich in diesem sogenannten Leben Jesu nur der eigene Geist dieser Theologen wider, bis diese Willkür sich totlief in der völligen Resignation. Das haben wir denn bei Albert Schweitzer in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Bei aller Kritik, die Strauss auch von Seiten der historisch-göttischen Theologie gefunden hat, sein Mythosbegriff, der ja schon vorgeprägt war von Jakob Grimm, wurde unkritisch weiterverwendet und die Echtheitsfrage in Bezug auf die Einzelabschnitte der Evangelien war seit Strauss etabliert. Die Formgeschichte als Entfernung der Bibel von Geschichte. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Die Formgeschichte als Entfernung der Bibel von Geschichte. Erstens, die Formgeschichte des Alten Testaments, die Interpretation des Alten Testaments als Sammelwerk der Literatur des Volkes Israel. Hermann Gunkel, 1862 bis 1932, wendete den idealistischen Geschichtsbegriff auf das Alte Testament an und machte auch in vollem Umfang Gebrauch von den Vorstellungen der Brüder Grimm in Bezug auf die Volksliteratur. Er behandelte das Alte Testament als Sammelwerk der israelischen Literatur. Das war ein Willkürakt. Das Alte Testament enthält Gottes Offenbarung in der Geschichte. Indem man es zum Literaturwerk erklärte, entfernte man es von der Geschichte und ließ seinen Offenbarungsanspruch nicht mehr gelten. Gunkel war ein Vertreter der regionsgeschichtlichen Schule, in der die verschiedenen Regionen samt ihren heiligen Schriften auf einer Ebene miteinander verglichen wurden. Die Bibel, so sagt er, ist keine Offenbarung Gottes, sie ist Literatur, sie hat keinen direkten Bezug zur Geschichte. Das sind die Denkvoraussetzungen der Formgeschichte, von denen man sie nicht ablösen kann. Die Bibel ist Literatur. Für einen Theologen, der bibeltreu sein will, sollte es sich deshalb verbieten, diese sogenannte Methode zu übernehmen. Keine Anstrengung, Extreme zu vermeiden und Abstriche vorzunehmen, kann einen Theologen, der sich auf die Formgeschichte einlässt, aus diesen Denkvoraussetzungen befreien und vor ihren Konsequenzen bewahren. Wie die Brüder Grimm hielt Gunkel Volkslieder, Volksmärchen und Sagen für den ältesten Bestand der Literatur. Dieses Vorurteil war die Grundlage für seinen Umgang mit dem Alten Testament. Die Berichte über die Erzväter wurden von ihm als Sagen definiert. Damit wies er sie dem Bereich des Unhistorischen zu, da ja die Sage nach den Gebrüdern Grimm ein faktisches und ein nicht faktisches Element enthält. Fortan wurden die biblischen Berichte über Abraham, Isaak und Jakob in das mythische Dunkel einer Vorgeschichte abgeschoben, in der man mündlich überlieferte, weil man des Schreibens und Lesens noch nicht mächtig war. Die Theologen machten sich nicht die Mühe, die historischen Gegebenheiten zu erforschen. Man war so frei, die Annahmen, die in Bezug auf Märchen und Sagen möglicherweise recht gewesen waren, für die Berichte über die Erzväter billig sein zu lassen. Heutzutage ist es durch archäologische Funde bewiesen, dass man in den Tagen der Erzväter mit Lesen und Schreiben vertraut war. Ganze Bibliotheken hat man entdeckt. Dennoch hält man an den falschen Vorstellungen der Formgeschichte fest. Die angeblich wissenschaftliche Theologie erweist sich als unreformierbar und ist nicht in der Lage, längst erkannte Irrtümer preiszugeben. Noch immer hält sie die Erzvätergeschichten für Geschichtchen, die man an den Lagerfeuern israelischer Nomaden erfunden und tradiert hat. Aus diesen Vorstellungen entstand das Grunddogma der Formgeschichte. Am Anfang war die Einzeltradition. Gunkel nahm an, dass unabhängig voneinander einzelne Sagen entstanden, deren Gemeinsamkeit darin bestand, dass sie sich um den gleichen Erzvater rankten. Er sah die Erzväter als Typen an, nicht als historische Personen. Die Sagen wurden nach Gunkel später zu Sagengrenzen verbunden, in deren Mittelpunkt jeweils einer der Erzväter stand, um am Ende zusammengefasst zu werden zur Urgeschichte, die als der älteste Bestandteil des Alten Testaments galt. Abraham, Isaak und Jakob wurden erst durch die Vereinigung der drei Sagengrenze zu Gliedern einer Familie gemacht. Die Formgeschichte des Alten Testaments erklärt die historischen Nachrichten über die Erzväter zu Fantasieprodukten und Gottes fortschreitende Offenbarung an Abraham, Isaak und Jakob zu einer Fiktion. Dies geschieht mit dem Instrument der Unterstellung, der Hypothese. Eine Unterstellung, für die man dem Beweis schuldig bleibt, ist eine Behauptung. Eine Behauptung, die nicht den Tatsachen entspricht, ist eine Lüge. Die lügenhaften Unterstellungen der Formgeschichte werden bis heute an den theologischen Fakultäten gelehrt, als wären sie wissenschaftliche Ergebnisse. Zweitens, die Formgeschichte des Neuen Testaments. Die neutestamentliche Formgeschichte wurde innerhalb von 3 Jahren durch 3 Bücher etabliert. Karl Ludwig Schmidt, 1891 bis 1956, Der Rahmen der Geschichte Jesu, 1919, Martin Dibelius, 1863 bis 1947, Die Formgeschichte der Evangelien, 1919, und Rudolf Bultmann, 1884 bis 1976, Die Geschichte der synoptischen Tradition, 1921. Die Gedanken der Brüder Grimm, der Denkansatz von David Friedrich Strauss, die Konzeption der alttestamentlichen Formgeschichte Hermann Gunkels sind in die Formgeschichte eingegangen und der aufklärerisch-idealistische Geschichtsbegriff hat sie mit seiner Evolutionsvorstellung geprägt. Das ist offensichtlich, wenngleich die Kanäle, durch die dieses Gedankengut geflossen ist, meines Wissens noch nicht erforscht ist. Wie Gunkel die 5 Bücher Mose erklärten die neutestamentlichen Formgeschichter die 4 Evangelien zu Sammelwerken. Was er für die Vätergeschichte behauptete, stellten sie für die Evangelien als Dogma auf. Jeder einzelne Abschnitt ist isoliert entstanden. Am Anfang war die Einzeltradition. Sie durchlief eine Überlieferungsgeschichte, in der sie Veränderungen erfuhr, wurde gesammelt, nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu Gruppen zusammengefasst und am Ende in die Evangelien eingebaut. Für die Entstehung der Evangelien aus bisher isolierten und teilweise gruppierten Einzeltraditionen gibt es keinen Beleg. Sie ist kein Forschungsergebnis, sondern eine Unterstellung, das heißt eine noch immer unbewiesene Behauptung. Dafür kann man auch den Lukas-Prolog nicht in Anspruch nehmen, der ohnehin nur über dieses Evangelium und nicht über die 3 übrigen Aufschluss geben könnte. Lukas spricht nicht von der Sammlung isoliert umlaufender Einzeltraditionen, sondern von der Befragung der Augenzeugen, vornehmlich der Diener des Wortes. Für die angeblich gesetzmäßig verlaufende Veränderung der Einzeltraditionen in der Geschichte ihrer Überlieferung fehlen gleichermaßen die Beweise. Die angeblichen Traditionsstücke liegen uns nur als Abschnitte der Evangelien vor. Dieselben Unterschiede in den Parallelperikopen, die von der Formgeschichte als die Auswirkung der Gesetzmäßigkeiten der synoptischen Tradition gesehen werden, werden in der Literarkritik auf die Redaktionsarbeit der Evangelienverfasser zurückgeführt und in der Redaktionsgeschichte auf ihre theologische Interpretation. Wer den Evangelien und den altkirchlichen Zeugnissen Glauben schenkt, sieht sie dagegen in der Unterschiedlichkeit der Augenzeugen begründet. Der sogenannte Sitz im Leben, von Gunkel bereits für die alttestamentliche Formgeschichte postuliert, wurde niemals zufriedenstellend nachgewiesen. Man hat sich bemüht, ihn an Einzelbeispielen zu demonstrieren. Ein Forschungsergebnis ist sie aber nicht, sondern diese Einzelbeispiele haben nur eine Alibi-Funktion. Die absurde Annahme, dass die christliche Gemeinde sich eigenmächtig Worte und Taten ihres Herrn und Heilandes ausgedacht hat, wird durch die scheinbare Gesetzmäßigkeit, mit der derartiges angeblich geschieht, als etwas Normales dargestellt. In der kreativen Gemeinde feiert das inzwischen längst in Frage gestellte kreative Volk des Volksliedes und Volksmärchens fröhliche Urstände. Nur für den, der bereit ist, Behauptungen als Beweise gelten zu lassen, gibt die Forschungsgeschichte die Formgeschichte des Neuen Testamentes darüber Aufschluss, wie die Evangelien entstanden sind. Drittens, die Formgeschichte hat den Boden der Geschichte unter den Füßen verloren. Jeder Verfasser der Evangelien schrieb unter der Inspiration des Heiligen Geistes das Ganze der Geschichte Jesu so, wie es ihm zugänglich war, aus unmittelbarer Erinnerung oder aus direkt von Augenzeugen übermittelter Kenntnis. Die Worte, Taten, Leiden Jesu bilden darin einen geschlossenen Zusammenhang. Durch die unbewiesene und unbeweisbare Behauptung, die Evangelien seien aus ursprünglich isolierten Traditionsstücken zusammengesetzt worden, hat die Formgeschichte die Evangelien zum redaktionellen Rahmen erklärt, dem man historische Kenntnisse nicht entnehmen kann. Jeder Versuch, das trotzdem zu tun, wird als unerlaubte Historisierung gesehen. Es gilt zwar als legitim, für jede isolierte Einzeltradition durch bloße Spekulation ihren sogenannten Sitz im Leben zu ermitteln, aber es wird als illegitim gebrandmarkt, aufgrund historischer Überlegungen aus der Abfolge der Worte und Taten Jesu in den Evangelien Kenntnisse zu erheben, weil man damit gegen das Dogma der Formgeschichte verstößt. Die Fragwürdigkeit der formgeschichtlichen Isolierung der Einzeltraditionen wird an der Stelle deutlich, wo Formgeschichtler versuchen, den Folgen ihrer eigenen Voraussetzungen zu entgehen. Für die Passionsgeschichte bestand Bultmann auf dem Gegebensein eines alten Berichtes, den er aus den Einleitungsversen der einzelnen Perikopen der Passionsgeschichte konstruierte. Ohne diese Einleitungsverse konnten diese aber niemals überliefert worden sein. Ich konnte nicht umhin, das Bultmann aufgrund seiner eigenen formgeschichtlichen Voraussetzungen nachzuweisen. Die Formgeschichte verliert den Boden der Geschichte unter den Füßen selbst da, wo sie sich auf ihn stellen möchte. Durch die Behauptung, die Traditionsstücke seien isoliert überliefert worden, gewann die historisch-kritische Theologie die Möglichkeit, sie einzeln auf ihre Echtheit zu untersuchen. Der Anteil der Jesusworte, die man für echt zu halten pflegt, ist derzeit auf 15% geschrumpft. Das findet natürlich nicht die Zustimmung der Evangelikalen. Wenn sie aber die Formgeschichte als Methode anerkennen, können sie dann der Konsequenz ausweichen, dass an die sogenannten Einzeltraditionen die Echtheitsfrage zu stellen ist? Einerlei, ob sie negativ oder positiv beantwortet wird. Die Echtheitsfrage ist mit dem Glauben an die Inspiration der Heiligen Schrift nicht vereinbar, denn sie stellt ihre Irrtumslosigkeit in Frage. ist eine so fundamentale Kritik legitim? Darf ein Mensch als Barbar und Bilderstürmer 2,5 Jahrhunderte Geschichte gleichsam mit dem Bulldozer beiseite räumen? Darf man ihn dabei gewähren lassen oder muss man ihm den Platz anweisen, der den Unvernünftigen, den Irren zukommt? Wenn es die Geschichte gäbe, müsste man das ernsthaft erwägen. Aber die Linie des Geschichtsverlaufs kommt dadurch zustande, dass man von dem Ausgangspunkt einer Geschichtsphilosophie her die einzelnen Geschichtslinien als divergent oder konvergent betrachtet. Die aufklärerisch-idealistische Geschichtskonstruktion hat nahezu 2,5 Jahrhunderte geherrscht, wenn auch ihre Herrschaft im letzten halben Jahrhundert nur in der Theologie noch eine ungebrochene war. Es ist hohe Zeit, aus ihrem Bann herauszutreten. Es ist so leicht, wie man aus einem Kreidekreis heraustreten kann, obwohl es Menschen gibt, die sich auf Gedeih oder Verderb an ihn gebunden wissen. Die aufklärerisch-idealistische Geschichtskonstruktion war das falsche Fundament, auf dem die historisch-kritische Theologie mit Anstrengung und Eifer ihre Gebäude errichtet hat. Literarkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte. Eine evangelikale Theologie, die es übernimmt, diese Gebäude auszubessern, indem sie bauliche Veränderungen durchführt, hier etwas abreißen will und dort etwas hinzuzufügen versucht, handelt töricht. Stattdessen sollte sie endlich das falsche Fundament verlassen. Es wird Zeit, von den Vorstellungen zurückzukehren zu den Fakten. Sie bilden zwar kein umfangreiches, dafür aber ein verlässliches Fundament. Jesus, unser Herr, hat öffentlich geredet und gehandelt. Von dem, was er gesagt und getan hat, gab es Augenzeugen, die sich daran erinnert und es berichtet haben. Auf diese gehen direkt oder indirekt unsere 4 Evangelien zurück.
Vielen Dank für den Vortrag. Hat uns sicher manches abverlangt und können auch gern Rückfragen stellen. Ich habe gleich eine Frage. Es wurden öfter auch die Evangelikalen erwähnt. Wo ist denn da die Bibelkritik eingedrungen und wie sieht es denn mit der Frage der Irrtumslosigkeit aus?
Also
können Sie
wenn,
da Beispiele nennen?
Wenn wir da zum Beispiel dieses Buch nehmen, eine von Heinz Werner Neudorfer und Eckart Schnabel, das Studium des Neuen Testamentes, die 2 Bände, dann hält Armin Baum eindeutig an der Literarkritik fest. Wenngleich er offensichtlich, wenn das auch nicht ganz deutlich sagt, meint, dass vielleicht nur Lukas nicht abhängig sei, aber er steht im Grunde genommen auf diesem historisch-kritischen Boden. In diesem Buch wird die Formgeschichte für unverzichtbar erklärt. Die Redaktionsgeschichte desgleichen. Und man durchschaut gar nicht, was da läuft. Man krallt sich fest am synoptischen Problem. Obwohl dieses synoptische Problem überhaupt nicht gegeben ist, das darin besteht, dass zwischen den Evangelien sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede bestehen, die bis in den Wortlaut und Satzbau hineinreichen. Denn bei Augenzeugen ist das ein völlig normaler Befund. Und wenn Augenzeugen Worte überliefern, die jemand gesagt hat, dann ist das doch ganz klar, dass das nur Sinn macht, wenn das wenigstens in den entscheidenden Formulierungen wortwörtlich ist. Anders kann das gar nicht. Aber diese evangelikalen Theologen machen nicht ernst damit, dass die Evangelien auf Augenzeugen zurückgehen. Sie rechnen mit dem Gedächtnis, nicht etwa bei den Augenzeugen, sondern damit, dass vielleicht nachher in der Überlieferung die Leute so ein gutes Gedächtnis hatten, dass sie ja ein ganzes Evangelium auswendig behalten konnten. Aber das ist nur doch nicht die Sache. Matthäus war ein Jünger Jesu, ne? Nach den Evangelien und nach der altkirchlichen Tradition ist er eindeutig der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Von Markus hören wir in der alten Kirche, dass er aufgeschrieben hat, was er von Petrus gehört hat, als er diesen übersetzte. Nicht? Wobei dem Zusammenhang nachgesehen muss, dass das in Rom geschah, als Petrus in Rom war und natürlich auf einen Übersetzer ins Lateinische angewiesen war. Koine Griechisch konnte er selber. Von Lukas sagt selber, wie er dazu gekommen ist, indem er die Augenzeugen befragt hat und ganz besonders die Diener des Wortes. Wir haben hier direkten Zugang zu dem, was der Herr Jesus gesagt und getan hat. Und wenn ich meine, da hat einer vom anderen abgeschrieben, dann wird diese Grundlage durch die Augenzeugen, die wird geleugnet. Dann versinkt das alles in irgendeiner unbekannten Vorzeit und wir haben es nur von Hörensagen. Im Religionsunterricht wird das dann mitgeteilt im Telefonspiel. Man lässt sie dann alle sich in den Kreis setzen und der Erste flüstert dem Zweiten was ins Ohr und am Ende weiß man denn, was da rausgekommen ist. So sagt man dann den Schülern, so ist Tradition. Nicht?
Also ich möchte mal eins sagen, wenn ich das so jetzt mal in ganz kurze Worte zusammenfasse, wenn ich also höre, da ist die Bibel, die Augenzeugengerichte werden grundsätzlich abgelehnt, das ist mal Grundaxiom, das wird vorausgesetzt. Wenn ich dann sage, naja, die Bibel ist den Grimmschen Märchen nicht ganz unähnlich, nicht? Dann hätte ich eine neue Aufgabe für die Theologen, dann könnten sie eigentlich die Grimmschen Märchen gleich in die Bibel einarbeiten. Mhm. Dass sie das noch nicht fertig gekriegt haben, das wundert mich da.
Ja.
Nicht? Also dann müsste man ja sagen, das passt ja alles zusammen. Dann kann man ja die Grimmschen Märchen da hinein.
Ja.
Ne? Das ist ja nicht weit weg. Ne?
Das ist nicht weit weg. Das ist dann hat dann nur einen anderen Traditionsursprung und das lässt man dann lieber getrennt, wie man auch die Märchen der Völker unterscheidet, nicht? Da gibt es ja die ganze Sammlung Märchen der Völker. Nicht? Aber in der Tat, wenn heute jemand sagt, die Bibel ist ein Märchenbuch, dann wissen wir, woher der Ursprung kommt. Weil man eben diese Ideen, die da mal entstanden sind, darauf angewendet hat, ohne zu respektieren, wir haben es hier A mit Geschichte zu tun und B mit Gottes Offenbarung in der Geschichte.
Ist denn jetzt schon auch hier bei den doch noch immer bislang bibeltreuen Seminaren gewesen, wie Tishona und Tabor und Wienzell, die viel weiß man als schon, wie das
ja. Eigentum ist? Da hat man ja sich noch ein bisschen weiter wegbewegt, als man es hier schon bei diesen Brüdern getan hat, die jetzt diese Methodenbände verfasst haben und fühlt sich verpflichtet, da seinen Bibelschülern reichlich historisch-kritische Theologie zu lesen zu geben, während man ihnen vorenthält, was an Bestreitung dieser historisch-kritischen Hypothesen geschrieben ist. Also so ein Buch wie mein Buch, gibt es ein synoptisches Problem, das wird man in deren Bibliotheken vergebens suchen. Sollte es doch da sein, was ich für unwahrscheinlich halte, dann wird man ihnen aber sagen, also das könnt ihr vergessen und müsst ihr nicht lesen, ne?
Was mich noch besonders erschüttert, ist, dass man dann von den staatlichen Geldern bezahlt, gar nicht geprüfte Märchenerzähler erzielt,
ja.
Die also Milliarden kosten, nicht?
Ja.
Zusammenrechnen. Auch die Folgen der Erzogenen dort, die ja dann auch wieder Pastoren sind und auch wieder Märchenerzähler, wenn sie sich dann nicht irgendwann mal bekehren, dann haben wir also eine weitere Generation staatlich geprüfter Märchenerzähler.
Brauchen wir dann fürs Wort zum Sonntag.
Nee.
Ja.
Naja, wenn man sich das anhört, ist das auch
ein bisschen mehr. Und Offenbarung gibt es danach natürlich nicht. Man versucht dann, die entscheidenden Stellen aus dem Neuen Testament irgendwie wegzuerklären.
Also ich weiß nicht, die staatliche Begründung
Ja, der Staat richtet sich ja nach der Kirche und unter Kirche versteht er eben nur die großen Kircheninstitutionen und er sagt, naja, wenn die sagen, das brauchen wir, nicht, dann wird das entsprechend geduldet und da ja nun die theologische Fakultät zu den ältesten Fakultäten der Universitäten gehört, hat man auch da seine Tradition und da würde man nicht eingreifen. Aber das alles, das bekümmert mich herzlich wenig. Aber was mich bekümmert, dass Leute, die nun wirklich an unseren Bibelschulen lehren und an den wenigen anderen Institutionen, die wir da haben, meinen, dass so etwas wie Literarkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte unverzichtbar sei. Da versucht man dann sogar zu sagen, ja, aber doch Luther hat schon, Augustin hat schon. Und damit versucht man jeden Kritikgedanken bei den Studenten gleich von vornherein zu unterdrücken. Denn wenn doch schließlich diese guten Leute da so Ähnliches schon gedacht haben, dann kann doch nichts Verkehrtes reinkommen. Die sozusagen die Schafe, die dieses Futter nicht fressen wollen, die werden an dieser Leine denn doch zu der Krippe geführt. Ne? Das ist das, was mich kümmert.
Dann wird eben was Bezeugtes dann auch mal gesagt. Und wenn jemandem das nicht passt, da ist die Tür.
Ja.
Oder also auch bei Seminaren oder in diesen Bereichen gesagt, wem das nicht passt, der kann ja gehen, da ist die Tür.
Ja.
Wird dann die Kritik von vornherein schon mal total abgewürgt.
Ja. Und wenn man überhaupt das nicht akzeptieren will, dann ist man eben ein Fundamentalist. Nicht? Und nach dem heutigen Verständnis ist das ja fast so gut, dass auch mal von jemand sagt, er wäre ein Terrorist. Nicht? Ja.
Jetzt haben die Brüder Schund und Pallnauer noch eine Meldung. War sonst noch jemand? Ja, bitte.
Gibt es überhaupt eine Bibelschule oder eine theologische Akademie, die man vorbehaltlos empfehlen kann?
Also soweit ich sehe, ist Basel noch in Ordnung.
Oder Breckerfeld? Breckerfeld auch.
Ja, also ich meine, ich bin nicht auf breiter Ebene orientiert. Nicht? Ich meine, Gießen scheint auch schon so ein bisschen durchwachsen zu sein.
Wackelig, ja.
Leider.
Ja, wir wollen jetzt nicht über einzelne Bibelschulen diskutieren. Es ist ohnehin ein unangenehmes Thema, ein trauriges Thema. Jetzt hatte einer Pallner auch eine Frage.
Wo Sie Lessing erwähnt haben, da ist mir eine dumme Frage gekommen. War der gläubig?
Wer? Ja. Er hätte sich beinahe bekehrt. Er saß in Hamburg lieber in der Kirche von Götze, der ein klares Evangelium verkündigte. Aber dann kam ja diese ganzen Diskussionen und er hat sich eben nicht bekehrt. Und dann fing er an, dagegen zu kämpfen.
Bultmann war der gläubig.
Ach, Bultmann, muss man wissen, der war ja noch im 18. Jahrhundert geboren und so fast das gleiche Geburtsjahr wie meine Mutter. Und damals war es ja
19. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert, ja, Entschuldigung. Und da hatte man noch an 6 Tagen in der Woche jeden Morgen die erste Stunde Religionsunterricht. Da ist man natürlich sattelfest in Bibel und Gesangbuch und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass Bultmann sich nie bekehrt hat. Möglicherweise hatte Barth sich mal bekehrt, aber das war denn, naja, und dann kam die Philosophie und kam Kant und Ähnliches und das war's dann. Ja. Nicht?
Jetzt sagt die Bibel im Korintherbrief, gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremden Joch zu ziehen.
Genau.
Was haben wir dann damit zu tun mit solchen Leuten?
Eben, eben und trotzdem bringen die den Studenten und Bibelschülern in diesen Methodenbüchern bei, ihr habt euch aber bitte schön gefälligst diese sogenannten Methoden anzueignen. Es ist so fürchterlich, dass man eigentlich nur heulen kann.
Ja, anzueignen oder nur anzuhören?
Nee, wenn es nur anzuhören wird, klar muss man informiert sein. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Und das würde ich schon sagen, dass selbst auch ein Bibelschüler was davon wissen muss. Aber es ist so, man gibt ihnen die Methoden und hält ihnen die Kritik an den hält die Kritik an den Methoden fern von ihnen. Das ist es ja. Nicht sowas hier, das darf man da natürlich nicht sagen.
Und die Bund hat eine Frage.
Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Ja. Mich würde folgendes mal interessieren, ist das mal erfasst, warum gerade die deutschen Theologen darauf gewartet haben, solche Methoden zu benutzen. Da müssen doch vorher schon irgendwo die Maßstäbe verschoben gewesen sein, dass man zum Beispiel dann Methoden der Gebrüder Grimm übernommen hat und hat gemeint, die mit einbauen zu müssen, um Theologen auszubilden. Mhm. Oder um bessere Zugänge zum Wort Gottes zu finden. Da muss doch vorher schon was
nicht. Ja, einiges ging schon schief, als der Melanchthon einen ganz schön großen Einfluss hatte, denn da kam wieder die Philosophie rein, die Philosophie kam in die Theologenausbildung rein und der Pietismus, der hatte selbst in Halle nur eine kurze Lebensdauer und dann kam die Aufklärungsphilosophie und es war ja so, dass man für den Pastor das akademische Studium vorgesehen hatte. Da ist die Weichenstellung. Ohne akademisches Studium konnte man kein Pastor werden. Und dazu gehörte natürlich die ganze Philosophie und die Vorstellung der akademischen Lehre. Und das muss natürlich das Neueste sein und so. Und darf ja nicht einfach bloß das Alte und einfach bloß sagen, was in der Bibel steht, das ist ja keine Wissenschaft, nicht? Und so. Und da hat sich das, also durch die Akademisierung des Studiums, hat sich das dann durchgesetzt. Und dann auch natürlich die allgemeine Geistesgeschichte. Welche Rolle spielt der Lessig jetzt im Zusammenhang mit der deutschen Klassik? Nicht? Und die anderen Philosophen. Und dann kam Kant. Die Rolle von Kant ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Das war dann damals praktisch die Philosophie. Vor allen Dingen Goethe hat die kantischen Ideen verbreitet. Das sprach davon gestern, nicht? Zum Jenseits ist der Ausblick uns verrammelt. Ein Tor, wer dorthin seine Augen blinzelnd richtet, das ist die kantische Philosophie in ihrer Auswirkung für Glauben und Gottesfrage in einen Satz gebracht, nicht? Wer das geschluckt hat, der schluckte nachher auch die historisch-kritische Theologie. Und dann Semmler. Diese ganze Bibelkritiker, die Linie von Spinoza. Spinoza wurde ja von diesen intelligenten Pastoren gefressen, nicht? Die waren ja klug genug, um mit so einem Philosophen, sich so einen Philosophen einzuverleiben, nicht? Und waren dann stolz darauf, das entsprechend einzubauen in ihre Theologie.
Hier war eine Frage.
Ohne jetzt jemand nahe zu treten, das hängt ja alles zusammen ab, wenn es die Pastoren, dass die eine Hochschulausbildung haben sollten oder zumindest mal eine Bibelschule. Für so ein System brauche ich nämlich auch noch ein System, um das aufzusetzen, das ist die Institutionalisierung oder Systematisierung und so ein Konstrukt von diesem ganzen Apparat, was jetzt wäre heute Kirche nennt, katholisch, protestantisch oder FEG, dass das Hemmnis noch stärker. Also ich brauche ja dieses System, damit ich sagen kann, es muss ein Studierter dran stehen, was ja nirgends in der Bibel steht. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist. Also das gehört
ja
zum Problem dazu.
Ja, in Deutschland gibt es eben ein Monopol auf die Bibliothek.
Und dann habe ich jetzt mitgekriegt, dass das Ganze ist ja eine Entwicklung. Sie haben ja verschiedene Namen genannt und wie sich die Philosophen die Hand geben und wie die Türen die Hand geben und immer noch was draufsetzen, dass das auch so aussieht wie so eine Entwicklung. Und das können wieder nur die Studierenden verstehen. Das wird nur an den Hochschulen hauptsächlich gelehrt.
Ja.
Im normalen Gemeinde spricht ja keiner über Becken oder sonst irgendein Philosoph. Und das gehört irgendwie zusammen.
Also ja.
Die Gemeinde im System verfällt. Wir sehen es in großen Kirchen, wo die Glieder werden,
ja,
aber auch in freien evangelikalen, strukturierten Gemeinden, Baptisten und so weiter. Das alles sehe ich als ein
Händler. Ja. Und es hat eine
Entwicklung der Gemeinde überhaupt. Es geht nicht um den Herrn und die Schrift, sondern auch die Entwicklung der Gemeinde.
Ja.
Wer war zuerst hinten?
Ganz kurze Frage. Was meine Sie zum Obertaler Studium?
Wuppertaler Studium.
Och, also ich muss gestehen, ich habe mich eigentlich nicht mit ihr befasst. Nachdem ich mich bekehrt hatte und sich das rumsprach, machten die mir das Angebot, ich könnte die doch haben und zum halben Preis, und ich bin darauf angehängt, also die Neutestamentler, bin darauf eingegangen. Und dann war es einfach so, wenn man Gottes Wort wortwörtlich nimmt, dann hat man ja wenig Bedürfnis nach irgendeinem Kommentar. Vielleicht, wenn man vor der Notwendigkeit steht, zu predigen, Sonntag für Sonntag, ist das vielleicht größer, macht sein, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht in dieser Situation stehe. Und dann, wenn es mal so war, weil ich irgendeine Frage nach dem geschichtlichen Hintergrund hatte, wie war das denn damals eigentlich oder so, und hab denn sowas hergekriegt, dann war ich immer enttäuscht. Oder wenn ich wissen wollte, ja, aber wie war das nun mit dem Griechischen, so, muss man das so verstehen oder sollte man das besser so verstehen? Naja, das da ist da sowieso nicht. Und also es war immer das, was mich mal interessiert hätte, wozu ich vielleicht mal die Hilfe von so einem Buch gesucht hätte. Das fand ich in den Dingern nicht.
Die ist auch nicht gerade
Professorin. Ich meine, die ist schon konservativ, die Wuppertaler Studienbibel. Aber es ist manches auch bedingt. Nee, das ist schon besser als die kritischen auf jeden Fall.
Ich habe so, ja, logisch, ich meine, besser als NTD ist er natürlich. Aber ich habe auch gelegentlich mal meinen Satz draus zitiert. Aber ich wollte damit nur sagen, ich bin nicht in der Lage, sie zu beurteilen, weil ich keinen wirklichen Gebrauch von ihr gemacht habe.
Ich kenne sie vielleicht ein bisschen. Gerade in der Johannes-Offenbarung ist vieles auch sehr interpretationsbedürftig, wie bei allen Auslegungen. Grünzweig hat wieder eine andere Sicht, er deutet vieles symbolisch, rein symbolisch. Und so hat jeder seine Schwerpunkte. Das müssen wir bei allen Kommentaren berücksichtigen, dass wir immer zum Wort direkt zurück müssen letztendlich.
Ihr dürft mal nicht vergessen, dass das Wort uns selbst sagt, ihr bedürft niemandes euch zu lehren, die Salbung wird euch selbst lehren.
Ja. Ja?
Genau.
Wenn ich an die Schrift gehe und den Herrn bitte, dass er direkt mir das
offenbart,
dass er es mir eröffnet, ja, dann kriege ich im Endeffekt, was ich gemerkt habe, die gleichen Erkenntnisse, die andere durch irgendwelche Studiererei vielleicht auch gekriegt haben, die kriege ich auch direkt durch den Herrn, durch das Lesen, betende Lesen.
Außer
also
die
Zeit dabei. Moment, kann ich etwas dazu sagen? Ist okay, aber ist nicht so, dass es manchmal schon eine Hilfe sein kann? Warum soll man sich nicht dafür interessieren, was andere Menschen, die sich auch Gedanken gemacht haben? Ich habe sogar die Scoping-Bibel seit meiner Bekehrung.
Ja, da sind ja unendlich viele Hinweise. Da wird ja die Bibel mit sich selber verdient. Und das ist eine ganz gute Sache.
Bestimmte Schule dahinter.
Das weiß ich nicht, aber die wird ja auf die... Wir haben ja die Schriftverweise.
Das waren aber auch Gelehrte, die Scoping-Bibel.
Ja,
das
ist schon gut.
9 oder 10 Gelehrte, weiß nicht... die sich auch Gedanken gemacht haben um Gottes Wort und warum soll man das nicht differenziert prüfen, nebeneinander
verschiedene Auslegungen.
Also ich denke, das sind nicht Auslegungen, ich denke, das sind diese, dass man weiß am Rand, aha, zu dieser Stelle sollte man ranziehen und sowas.
Ja, aber das Profil geht ein bisschen weiter, weil das ist schon eine bestimmte Schule.
Ach so, nee, die, ich...
Wuppertaler ist wieder eine andere.
Ach so. Aber wichtig ist eben einfach, dass man die Bibel mit sich selber interpretiert und dazu braucht man eine anständige Konkordanz. Die ist, also das braucht jeder. Ich würde mal sagen, das braucht man auch als einfaches Gemeindeglied, eine Konkordanz.
Also wir arbeiten auch mit Bibel, Konkordanz, Parallelstellenverzeichnis.
Was eine gute Hilfe ist, um so kritischere Thesen zu entmythologisieren, das ist Morgenthalers Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes. Aber vergessen Sie das, was an Text drin steht. Nehmen Sie also nur das, was wirklich da ausgerechnet wird. Denn in diesem Text, da gibt es auch kritische Überlegungen.
Wer war noch gar nicht? Du hattest noch mal eine Frage. War sonst jemand? Bitte.
Ich versuche so ein bisschen historische Hintergründe zu entdecken oder aufzudecken, zu erkennen. Was hier gesagt wurde, das war, hochinteressant. Der Darwin, der war ja auch so einer, geschickt von einem Geheimbund, könnte man sagen, um den christlichen Glauben zu zerstören. Das war nicht Wissenschaft.
Ja, ich meine, vom Geheimbund, das ist natürlich schwer nachzuweisen, aber er wollte nicht an Gott, den Schöpfer, glauben, nicht?
Und von Lessing ist gesagt worden, er war Freimaurer, von Goethe weiß man es und kann.
Weiß ich nicht.
Also ich würde das auch, selbst wenn die dazugehört haben, als die Gesamttendenz, aber ich glaube nicht, dass dass es da so eine freimaurerische Leitung wäre, die das alles im Vorweg übersehen hat, sondern es ist einfach ein Geist, wir wissen ja, was dahinter steckt, der sich durchgesetzt hat, nicht? Überall da, wo man offen dafür war, nicht? Nämlich
1. Mose 3, nicht? Sollte Gott gesagt haben.
Ja, das genau. Ist doch die Wurzel. Nicht? Das ist in der Tat. Und dass man eben antitheistisch war, man erkannte Gottes Offenbarung nicht an. Und das finden wir in der Philosophie, wir finden es auch bei Darwin ganz genauso. Wir haben ja auch diesen Evolutionsgedanken. Der tauchte bei Darwin, haben wir ihn etwas später. Der ist sozusagen hier in dieser Geschichtsphilosophie noch früher als bei Darwin. Möglicherweise ist Darwin auch schon von dieser Geschichtsphilosophie geprägt. Also ich kenne seine Biografie nicht genug, um das zu wissen, nicht? Aber es ist genau das Gleiche und alles stützt sich auf Hypothesen.